herzlich willkommen beim NSCon Podcast. Heute habe ich zu Gast den Martin, einer unserer Mitarbeiter, der schon länger bei uns ist. Fast 5 Jahre bist du jetzt mittlerweile bei uns, auch schon sehr viel gemacht hast, auch eine unterschiedliche Entwicklung auch vor dir hast. Ich bin gespannt, heute mehr über dich zu erfahren, wo du herkommst, was du bisher so gemacht hast. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Ja, Martin, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Du hast schon sehr viel auch in deinem Leben beruflich auch gemacht. Vielleicht möchtest du uns aber so ein bisschen abholen. Woher kommst du? Was hast du? Welche Ausbildung hast du gemacht? Wie war so dein beruflicher Werdegang, dass wir da einfach so ein bisschen mehr über dich erfahren?
Gerne. Ja, ich komme eigentlich erstmal vom Abitur. Nein, ich habe es versucht, sagen wir es so rum. Ich habe also nicht das volle Abitur gemacht. Ich habe die 12 wiederholt gehabt, habe dann aber festgestellt, das funktioniert alles nicht so richtig, habe sie aber halt beendet und hatte überhaupt noch keine Orientierung, wo ich überhaupt hin will. Und ich habe einen älteren Bruder, der hat damals eine schulische Ausbildung gemacht zum ITA, zum informationstechnischen Arbeitslosen, Assistenten.
Okay, freudscher Versprecher.
Und es war tatsächlich so, mein Bruder hat die Ausbildung nicht fertig gemacht gehabt, aber für mich war es so ein bisschen Orientierungspunkt, weil ich halt auch früh gemerkt hatte, dass ich mit Computern relativ gut umgehe oder ein gutes Händchen für habe. Und da ich halt nicht so richtig wusste, wohin, habe ich dann halt gesagt, komm, bevor du das gar nicht machst, machst du das. Und ich habe irgendwie auch so ein bisschen den Dreh bekommen, als ich noch in der Schule war, irgendwie so ein Antrieb mit Ehrgeiz, das war alles nicht so. Und da habe ich irgendwie so einen Knacks bekommen, wo ich gemerkt habe, wenn du irgendwie im Beruf mal was machen willst oder vorwärts kommen willst, dann musst du so langsam loslegen. Mhm. Und da habe ich dann angefangen, ein bisschen Gas zu geben und habe dann auch festgestellt, in Deutschland gibt es eine schöne Regelung. Hat man einmal ein Abitur, kannst du ein zweites machen, aber es zählt nicht. Okay. Sprich, das erste Abitur war ein souveräner Schnitt von ungefähr 3,5 oder 3,7. War also richtig schlecht. In der Ausbildung habe ich dann schon gemerkt, 1,3 war schon ein Unterschied. Und ich habe dann aber auch in diese Richtung mit dem ITA gemerkt, IT liegt mir wirklich gut, habe ich Bock drauf. War aber noch so der Rundumschlag. Das heißt, du hast ein bisschen Serveradministration gemacht, du hast ein bisschen in Programmierung reingeguckt, Netzwerk auch ein bisschen. Das war so ein bisschen erstmal feststellen, IT finde ich gut, passt.
Weißt du da noch, warum dir das gefallen hat? Also warum, also woran hattest du es festgemacht, dass du gesagt hast, ja, das passt?
Es hat mich irgendwie einfach fasziniert gehabt, dass man irgendwie auf der Tastatur irgendwas eintippt und es passiert irgendwie was. Mein erstes Erlebnis war auch tatsächlich, also oder eines meiner ersten Erlebnisse in Richtung Tastatur tatsächlich, weil früher war ja die ersten Betriebssysteme Windows 3.11 noch für mich damals. Heißt, du hast also mit Disketten noch installiert gehabt das Ganze und irgendwann hast du halt Bilder gehabt und du konntest mit der Maus Dinge tun, war total faszinierend. Da habe ich schon gemerkt, das macht mir Spaß irgendwie. Und irgendwann kam mein Bruder dann auf die Idee, hey, Linux ist total cool, geiler Scheiß, machen wir mal.
Okay.
Disketten installiert, cool, fertig. Ich habe einen schwarzen Bildschirm und einen blinkenden Punkt.
Was ist denn da dran so cool, ja?
Was machen wir jetzt? Wir installieren Windows. Das war die Reaktion da drauf. Okay. Aber erstmal war man begeistert irgendwie, dass mit elektronischen Dingen Dinge machbar sind. Man wusste noch nicht so genau, was es ist, aber man konnte damit Dinge tun. Natürlich in dem Alter oftmals erstmal viel gezockt. Also viele Computerspiele gehabt. Mein erster Computer war ein Commodore C64 mit Datasette, wo du dann noch immer noch vorspulen musstest bis zu einer Stelle, wo du dann genau wusstest, dass, da gab es so einen Zahlencode, an dieser Stelle hat das Spiel begonnen. Dieser Datasette gab es halt ganz viele Spiele und du musstest immer vorspulen zu der Stelle, wo du wusstest, da beginnt dieses Spiel dann. Und das fand ich irgendwie faszinierend, dass man mit irgendwie elektronischen Daten Dinge tun konnte, also wirklich bewegen konnte. Und das hat sich ja auch im Laufe der Zeit immens erweitert und verändert, bis ich dann irgendwann mal im privaten Umfeld auch LAN-Partys mit hatte. Und ja, du hast Computer miteinander vernetzt und man konnte zusammen spielen. Das fand ich total faszinierend. Ich selbst war gar nicht so aktiv in der Konfiguration dann von dem Netzwerk. Das hatte damals noch ein Schulkollege gemacht. Und irgendwann habe ich festgestellt, also es ist schon sehr cool. Man kann also mehr machen als nur zocken. Darüber kann man auch wahrscheinlich sinnvoll arbeiten. Aber diese Kurve habe ich dann ja später dann ziehen können. Das kam dann erst in den Ausbildungen, wo ich dann festgestellt habe, ah, so funktioniert also Netzwerk dann wirklich.
Kannst du dich da noch an so einen besonderen Augenblick oder einen Moment erinnern oder kam das so im Laufe der Zeit?
Das kam im Laufe der Zeit tatsächlich. Also auf den LAN-Partys war es tatsächlich noch, das Netzwerk hat nicht funktioniert. Warum? Es war noch ein Token-Ring-Netzwerk, da musste man am Ende so einen Widerstand reinsetzen. Und wenn der nicht drauf war, hat das Netzwerk einfach nicht funktioniert gehabt. Und das fand ich schon irgendwie faszinierend. Warum ist das so? Das ist doch eigentlich doof, dass man dieses Teil braucht. Aber es war damals Stand der Technik.
Ja.
In der Ausbildung war es dann tatsächlich so, ja, da hast du schon klassisches LAN-Kabel, Ethernet gehabt, die hast du halt miteinander verbunden, ab in den Switch dann reingesteckt und hat halt funktioniert. Und ja, nach der schulischen Ausbildung habe ich dann versucht, in den Beruf zu kommen. Tatsächlich, der ITER, es war also schon ein sinnvoller Versprecher, es ist eine schöne Basis. Aber einen Beruf bekommt man damit nicht wirklich. Also okay. Ich habe mich in der gesamten Umgebung beworben gehabt und ja, informationstechnischer Arbeitsloser. Du hast zwar eine schulische Ausbildung, aber du kriegst damit nichts. Und ja. Dann bin ich halt, habe weitergesucht in Richtung betriebliche Ausbildung. Und das hat dann auch funktioniert gehabt. Mhm. Musste dann allerdings mich räumlich verändern. Ich bin also vom Ruhrgebiet in Richtung Rheinland dann umgezogen. Hab dann die betriebliche Ausbildung bei einem großen Systemhaus gemacht, hab sie da dann auch verkürzen können, einfach mit den Vorerfahrungen von der ITER-Ausbildung. Insofern war sie schon ein Stück weit hilfreich. Ja.
Mhm. Was war das dann für eine Ausbildung, die du dann da gemacht hast?
Zum Fachinformatiker Systemintegration, also klassische FISI.
Klassisch, ja.
Genau. Und ja, da durchläuft man halt die klassischen Stationen mit von Buchhaltung bis hin zu Netzwerkserver, Helpdesk zwingend, um einfach auch den Umgang mit, auch wenn es nur interne Kunden sind, aber es ist halt ein Kundenumgang, auch den da schon zu lernen. Ja, und da hatte ich das Glück, ich war direkt am Anfang der Ausbildung schon im Netzwerkteam gestartet und das hat von beiden Seiten so gut funktioniert gehabt, dass wir auch geguckt haben, dass wir zum Ende hin der Ausbildung dann das Ganze auch so gedreht haben, dass ich wieder da bin und auch mein Abschlussprojekt da gemacht habe. Genau, und daraufhin, weil wir uns weiterhin so gut verstanden hatten mit allen Parteien, haben wir halt gesagt, jetzt machen wir da noch mehr draus und bin direkt ins Second-Level-Netzwerk gestartet. Beziehungsweise übernommen worden. Und ja, so kam immer mehr Interesse mit dem ganzen Netzwerk und auch der Security dann schon zusammen.
Weißt du dann noch, kannst du dich erinnern, ob du da irgendwie so einen Moment hattest, wo du gesagt hast, boah, das ist total herausfordernd oder so? Ich meine, Ausbildung, da ist man ja eher noch so der noch lernt und der noch nicht so vollgenommen wird, sage ich jetzt mal so. Und als du dann da fest warst, kannst du dich da noch an eine Situation erinnern, wo du sagst, boah, das war irgendwie herausfordernd und toll, weiß ja nicht, oder eine Challenge oder dass du da gesagt hast, das gehe ich jetzt mal an?
Tatsächlich war eine meiner ersten Herausforderungen, weil ich ja dachte, ich habe meine ITER-Ausbildung, komme jetzt da in die betriebliche Ausbildung rein und sitze dann da bei dem Netzwerkteam in den ersten Team-Meetings und ich dachte, hey, ich habe schon ein bisschen Vorkenntnisse, ich werde bestimmt ganz gut klarkommen. Und ich habe da gesessen im Team-Meeting und mir gedacht, du verstehst gar nichts. Du kannst direkt in 2 Wochen kannst du wieder einpacken und gehen, weil ich weiß nicht, wovon diese Leute sprechen.
Okay.
Die benutzen Abkürzung, keine Ahnung, wofür das steht. Und ich habe wirklich gedacht, mal 2 Wochen.
Tschüss.
Das war's. War schön mit dir. Danke.
Dieses klassische, hey, ich lerne was. Oh, ich kenne die ganze Welt. Also dieses jugendliche Denken, ich weiß jetzt was, ich weiß alles. Ich kenne die ganze Welt und dann doch wieder.
Dann kam die Realität.
Auf den Boden der Tatsachen ankommen quasi, ja.
Genau, ja. Und da habe ich schon gemerkt, das, was ich an Netzwerkkenntnissen habe, ist eine schöne Basis, aber das sind komplett andere Welten. Und das fand ich so faszinierend, wie auf einmal diese Welt so groß wird. Und da will ich rein. Da will ich wissen, wie funktioniert das Ganze? Wie kann man solche großen Standorte dann auch weltweit miteinander verbinden? Klar, man wusste schon, es gibt das Internet und alles toll und das funktioniert ganz super. Aber wie?
Genau.
Und das wollte ich dann verstehen. Und dann kam einfach noch die Komponente hinzu. Im privaten Umfeld war es halt so, ja, du hast halt einen Virenscanner auf dem Rechner, das hast du Sicherheit. Okay, wie macht denn das eine Firma? Bei einer Firma sieht es ja ganz anders aus. Eine Firma hat natürlich auch auf den kleinsten Antivirenscanner. Aber die haben ein Rechenzentrum und da braucht eine etwas andere Sicherheitsstufe. Also da muss deutlich mehr passieren. Und das war dann so der Punkt, wo ich angefixt wurde Richtung Security im Netzwerk. Und ja, meine heutige Kollegin hat mich damals schon, wir waren damals schon quasi zusammengekommen. Sie war da zeitgleich angefangen, wie ich meine Ausbildung angefangen hatte. Sie aber fest eingestellt. Und ja, sie war schon voll auf dem Dampfer mit IT-Security und ich musste mich noch so ein bisschen orientieren. Ne? Es gibt ein festes Team, jeder hat seinen Schwerpunkt. Der eine macht Voice-over-IP, der andere macht klassisches Netzwerk. Sie hat den Fokus in Richtung Security gehabt und irgendwie, wir haben uns von Anfang an auch gut verstanden gehabt. Und ja, irgendwie hat mich das so fasziniert gehabt, was auf einmal möglich ist und wie das alles so funktioniert, dass ich Netzwerk sehr gut fand.
Ja.
Habe ich auch immer weiter gemacht und auch gelernt. Aber Security hat mich immer weiter gefordert oder interessiert. Da wollte ich tiefer reingucken. Mhm.
Und weißt du noch warum? Also kannst du dich da noch dran erinnern?
Ich fand es einfach interessant, auch wie sich zum Beispiel so eine Firewall von der Art der Security entwickelt hat. Also ganz klassisch war es halt so, Packetfilter, Firewall. Das heißt, Paket kommt rein, dann wird geprüft, darf das durch und dann geht's halt wieder raus. Und es gab zu dem Zeitpunkt aber schon die Weiterentwicklung mit Stateful Firewall. Das heißt, es kam ein Paket rein, wurde geprüft, ging raus, aber es kommt auch was zurück. Mhm, und in den ersten Firewalls musste man diesen Rückweg auch noch mit freischalten. Mhm. Und das war damals schon auf einmal, das hat funktioniert. Die waren stateful, die wussten ganz genau, der Hinweg wurde zugelassen. Ja, dann darf das Antwortpaket auch dadurch.
Ja, okay.
Wie ist sowas geprüft worden? Wie haben die Mechanismen funktioniert gehabt? Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und auch, was gibt's noch mehr? Also das ist ja erstmal so die erste Basis, aber man kann da noch viel höher aufbauen. Security ist ja auch nicht nur Paketfilter. Es ist ja wie zum Beispiel auch die Antiviren-Client. Ist jetzt im Bereich Netzwerk nicht ganz so interessant. Mhm. Aber zur Sicherheit gehört auch sowas wie Authentifizierung. Wer darf denn überhaupt rein? Wenn er rein darf, was darf er denn dann? Also Autorisierung. Mhm. Auch solche Themen finde ich super spannend. Und irgendwann kam halt auch das Internet immer größer, Cloud-Thema, auch da, das Ganze musste miteinander verbunden werden. Man hatte Standorte, die vielleicht nicht klassisch über klassisches Netzwerk angebunden wurde, sondern wo man dann auf einmal mit VPN arbeiten musste. Wie funktioniert VPN? Wie ist das sicher? Mhm. Wie kann man sicherstellen, dass die auch sauber miteinander kommunizieren und die Sicherheit gegeben ist? Das waren einfach Punkte, wo ich gesagt habe, finde ich super spannend, da will ich tiefer rein.
Ja.
Und da bin ich dann auch mit der Zeit immer weiter reingekommen.
Und also wir wollen jetzt nicht so tief in deine Kundenprojekte einsteigen, das machen wir dann bei einer anderen Folge nochmal, aber vielleicht kannst du uns da auch nochmal abholen, wie du da das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit die ganzen Autorisierungen so, wie hat sich das da für dich dann zusammengesetzt als ein Bild? Vielleicht kannst du da nochmal so ein Projekt oder eine Tätigkeit nennen, aus der früheren Zeit, wo du da so die Berührungspunkte hattest oder wo sich dann das Bild zusammengesetzt hat.
Grundsätzlich ist es einfach so, man muss sich an den Netzwerkkomponenten auch anmelden, genauso auch an den Firewalls und da gibt es halt Benutzerverzeichnisse, die für sämtliche Applikationen genutzt werden, aber nicht für die Netzwerkkomponenten. Und gerade auf den Komponenten muss man ja auch nachvollziehen können, wer hat sich angemeldet und was hat er da gemacht. Und das ist halt so die Systeme, wo das alles so ein bisschen zusammenspielt, dass man halt die Netzwerkkomponenten als solche hat und auch wissen will, wer hat sich angemeldet, was hat er da getan, wann hat er das getan und darf er überhaupt das, was er da versucht hat. Es gibt dann halt auch die Rückmeldung, dass es halt nicht durfte. Er konnte sich vielleicht anmelden, aber er durfte nicht das tun, was er eigentlich machen wollte. Mhm. Und dieses ganze System mit Anmeldung, was darf man, das ist auch alles eine Form von Security. Mhm. Und das passt für mich genauso mit der Kombination mit der Firewall. Auch da darf man sich natürlich anmelden, wenn man grundsätzlich Administrator ist. Aber nur weil man sich anmelden darf, heißt es nicht, ich darf auch wirklich Dinge tun. Ich darf vielleicht Dinge nur ansehen, aber ich darf sie nicht verändern. Und dieses Gesamtkonzept passt für mich einfach mit Netzwerk und Security. Das finde ich so spannend. Das passt einfach da komplett zusammen.
Mhm. Ja, ich finde es interessant, wenn man eigentlich so unterschiedliche Komponenten hat und irgendwann kriegt man dieses Gesamtbild dann auch. Dazu auch die nächste Frage. Du hast vorhin über deine LAN-Partys gesprochen. Wie hat sich das dann auch, das, was du jetzt dann beruflich dann auch kennengelernt hast oder gelernt hast und im Vergleich dann zu den LAN-Partys, da hast du ja auch schon gewisse Spiele auch gespielt, um da so ein bisschen auch in deine privaten Interessen auch zu gehen, hat sich das da irgendwie dann auch nochmal zusammengesetzt? Also was machst du gerne so privat auch?
Absolut. Also es war schon damals so, dass ich sehr viel Rollenspiele gespielt habe. Mhm. Damals noch am Computer, kam dann irgendwann auch Pen and Paper mit dazu. Heute ist es die PlayStation, aber auch immer noch Pen and Paper. Bin vom ersten Spiel, das Schwarze Auge, ist so für mich der klassische Einsteiger. Es ist ein relativ einfaches Regelwerk, Grundkonzept mit den Klassen, funktioniert sehr, sehr gut. Bin weitergegangen über Vampire Masquerade, Dungeons and Dragons, quasi die Mutter aller Rollenspiele. Es ist quasi der Ursprung, ich glaube Ende der 70er ist das entstanden. Pathfinder gespielt, heute bin ich bei Shadowrun angekommen, Cyberpunk, Endzeit so ein bisschen, die Szenerie. Und wie gesagt, spiele ich auch bis heute. Und das Schöne ist halt einfach beim Rollenspiel, also gerade beim Computer oder bei auf der Konsole, hat man halt immer so ein paar vorgegebene Antworten, die so ein bisschen, ne, gute Richtung, die böse Richtung, wie man es halt spielen will. Wo man aber auch schon direkt versteht, auch wenn man noch in einem etwas jüngeren Alter ist. Wenn ich jetzt eine Antwort gebe, hat das eine Konsequenz, und zwar eine Ausrichtung, gut oder böse. Und es gibt einem auch schon so ein bisschen Indiz mit den Formulierungen einfach, wenn ich jetzt das nehme oder diese Antwort gebe, wie kann sich das weiterentwickeln? Und das ist halt auch etwas, was ich bis heute mit einfach nehme. Das kann ich so auch beruflich extrem gut anwenden, auch beim Kunden, weil ich mir halt Gedanken machen muss, ich muss die Perspektive wechseln. Wenn ich jetzt das und das antworte, dann hat der Kunde, der nimmt ja diese Antwort und verarbeitet sie und muss irgendwas draus machen. Also er muss es natürlich aus dem einen technologischen betrachten, aber da kommt eine wirtschaftliche Komponente dazu. Da kommt hinzu, habe ich Mitarbeiter, die diesen Skill haben und das entsprechend aufnehmen und weiterentwickeln können. Ich muss also mehr machen, als nur meine eigene Perspektive anwenden. Und ich muss die Perspektive zwischendurch einfach mal wechseln. Und das ist was, was man einfach mit diesen Rollenspielen extrem gut lernt. Und wenn man auch mit dem Pen and Paper einfach mal in die andere Perspektive, in die andere Rolle reingeht, man muss sich halt Gedanken machen, wie will ich denn sein? Wie ist mein eigenes Auftreten? Und wie könnte das auf der anderen Seite ankommen? Und auch die Art der Formulierung. Man macht sich halt schon Gedanken darüber, wie formuliere ich was? Und auch mit dem weiteren Hinblick darauf, was hat das für eine Wirkung auf der Gegenseite? Das ist schon sehr, sehr spannend und auch extrem hilfreich, also sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld einfach.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass so diese Skills, die man privat dann erlernt, sich auf den Beruf auswirken, aber dann wahrscheinlich von deiner täglichen Arbeit nimmst du dann auch sehr viel wieder in diese Pen-and-Paper-Spiele auch mit. Vielleicht da auch nochmal einen Einblick zu geben. Du hast ja viele Kollegen, die sich auch für Pen-and-Paper interessieren. Da gibt es auch intern bei NSCon so ein bisschen die Bestrebung, auch mal gemeinsam zu spielen. Möchtest du uns da vielleicht auch noch mal ganz kurz berichten davon?
Genau, also wir hatten das bei einer Workation, wo ich leider nicht dabei sein konnte, aber ich habe von gehört, dass wir da auch ein Rollenspiel Pen-and-Paper-Basis gespielt haben, oder die Kollegen. Das Ganze wollte oder soll noch weiter aufgesetzt werden, dass wir quasi darauf aufbauen und das Ganze nochmal online machen. Es gibt, damit man auch nicht schummeln kann, weil Pen and Paper heißt halt auch, du hast natürlich Stift und Zettel für deinen Charakter, der da steht, aber man würfelt ja auch. Es ist so ein bisschen Zufallsprinzip, und damit man da nicht schummeln kann mit den Würfeln, gibt es da halt Plattformen, die quasi das Würfeln simulieren, aber für alle sichtbar und alle gleich macht. Das heißt, letztendlich der Computer generiert dann quasi die Würfel und das Ergebnis, aber es ist für alle gleich. Auch der Meister kann da nicht betuppen. Der hat die gleichen Würfelergebnisse dann oder für sich generiert.
Ja, aber interessant auch, dass ihr da so die oder dass viele dann auch so ein gleiches Interesse dann auch haben.
Das finde ich halt auch schön, weil es uns einfach dann auch ein bisschen menschlich noch ein bisschen zusammenbringt. Wir sind alle deutschlandweit verteilt, und da ist es extrem schön, wenn man dann auch mal so ein bisschen zusammenkommen kann und vielleicht auch nicht immer nur beruflich zusammen spricht, sondern auch mal so ein bisschen einfach offline, off-topic spricht und einfach privat auch so ein bisschen zusammenkommt.
Das ist ein großer Teil von deiner Zeit, die du privat da auch reinsteckst. Hast du weitere Hobbys vielleicht, um da nochmal zu verstehen, wer ist denn der Martin dann?
Grundsätzlich bin ich eine ganze Zeit lang joggen gegangen, ist irgendwann auch so ein bisschen eingeschlafen wieder. Ich habe so ungefähr 1,5 Jahre, 2 Jahre das gemacht. Ich glaube, es ist auch mit Corona so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe es ein bisschen eingetauscht gegen das Schwimmen. Mein Schwiegervater zieht mich da auch so ein bisschen mit. Der motiviert mir einen dann auch so ein bisschen, und wir versuchen uns so ein bisschen zu betteln. Wir sind so von der Schwimmdistanz inzwischen ungefähr gleich. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um da dran zu kommen. Wer das drauf anlegt, zieht er mich immer noch ab. Aber der macht das auch deutlich länger. Ansonsten bin ich auch vor Corona sehr gerne auf Konzerte gegangen. Ist durch Corona einfach ein bisschen eingeschlafen. Ich finde auch heute einfach zum Beispiel die Ticketpreise früher für ein Konzert, gut, ich bin jetzt nicht bei wenig Großen gewesen, so klassisch 30, 35 Euro waren die Konzerte, da nehmen sie heute schon mal 60 Euro für, wo ich halt sage, könnte man theoretisch hingehen, aber ist es mir dann doch vielleicht doch nicht immer so wert.
Ja. Welche Musikrichtung hörst du da? Also was ist so deine Richtung?
Grundsätzlich eher so die schwarze Richtung, angefangen mit Gothic, Metal, Rock, Elektro, IBM, Industrial. Und ja, da bin ich halt sehr, sehr viel auf Konzerte gegangen, auch teilweise Festivals dann. Mhm. Und ja, da hatten wir dann ja auch dieses Jahr ein besonderes Ereignis oder Erlebnis, ja, wo unser CEO, unser Chef einfach mal gesagt hat, hey, ich bin ein riesen Rammstein-Fan und ich habe Bock drauf.
Ich sehe dein Armbändchen hier. Ja.
Genau, ich habe es noch drum. War in Frankfurt, wo er einfach gesagt hat, hey, sollen wir da nicht hingehen? Mhm. Ich habe da mega Lust drauf, wer kommt mit? Mhm. Und dann hat er nicht einfach nur Konzertkarten quasi gebucht, sondern er hat mal eben eine VIP-Lounge rausgehauen und ja, du bist ja quasi Premium-VIP-Gast und einmaliges Erlebnis. Ich meine, Rammstein an sich ist ja schon ein Erlebnis, Pyroshow und ja, genau, die Musik als solche, brachial, aber macht super, super Laune und einmaliges Erlebnis. Und ist halt auch einfach nicht normal, dass man sowas mal eben quasi von der Firma auch als Goodie bekommt. Das ist schon sehr sensationell, ja.
Da wart ihr in Frankfurt, ne, glaube ich?
Da waren wir in Frankfurt, genau.
Ja, richtig cool. Ja.
Aber da ist es ja nicht bei geblieben. Er ist so ein großer Rammstein-Fan. Wir sind dann anschließend nochmal auf Konzert gegangen. Da waren wir in Gelsenkirchen.
Wow.
Da dann allerdings nur Innenraum, also Stehplatz, was aber vollkommen in Ordnung ist. Man hat auch da wieder eine andere Perspektive gehabt.
Ja, klar.
Ganz andere akustische Wahrnehmung. Ich habe auch gehört, irgendwie, das war das erste Konzert und im Nachfolgekonzert hat es wohl auch so ein bisschen an der Decke dann ein bisschen gekokelt. Da gab es wohl dann einen Feuerwehreinsatz.
Okay.
Habe ich live nicht mitbekommen. Ist auch ganz gut so. Ich hatte also ein ungestörtes Konzert dann. Aber auch das, ja, wo erlebt man sowas? Und das ist halt schon was sehr, sehr Besonderes.
Also cool, also es war ja, glaube ich, 2 Wochen später dann direkt. Dann,
genau,
ne? Und
ja,
ich glaube, es gab auch Hardcore-Fans, die dann sowohl in Frankfurt als auch in Gelsenkirchen dabei waren.
Genau, ich durfte einer davon sein.
Ja, sehr schön. Nee, wunderbar. Cool, also Musik, Pen and Paper, Schwimmen. Hast du sonst noch weitere Hobbys oder irgendwas, was dir deine Freizeit oder mit wem oder mit was du dich in deiner Freizeit beschäftigst?
Ja, also meine Frau und ich haben uns gegen Kinder entschieden. Wir haben dafür dann halt Haustiere, ja, so einen kleinen Zoo. Wir haben 3 Katzen und einen Hund.
Wow, cool.
Die eine Katze oder der Kater ist auch Freigänger. Die anderen beiden können wir nicht rauslassen. Die sind auch zu zahm, zu zutraulich. Mhm. Also könnte jeder mitnehmen quasi. Die,
echt, okay,
die würden da hingehen und die könnte man sich so unter den Arm packen und einfach mitnehmen. Die sind von der Rasse auch einfach nicht dazu geeignet, dass sie quasi draußen überlebensfähig sind. Also keine klassischen Jäger. Klar, sie müssten es erstmal üben, aber die sind vom Wesen halt nicht passend dazu.
Okay.
Und wir haben halt noch einen Hund. Mhm. Und ja, da ist es ja sowieso. Also bei Wind und Wetter musst du da einfach rausgehen. Und aber es ist auch so ein bisschen Zwangsausgleich, der aber auch immer wieder gut tut.
Ja. Da kommst du vielleicht doch wieder an dein Joggen ein bisschen ran, auch durch Schwimmen ersetzt wurde, aber so ein bisschen Bewegung in der frischen Luft ist ja eigentlich auch immer ganz gut.
Definitiv, ja.
Ja, super. Jetzt haben wir sehr viel über dich persönlich und auch privat kennengelernt. Lass uns mal wieder den Bogen zurückschlagen. Ich bin vorhin ein bisschen abgebogen zu deiner Zeit, also zu deinen beruflichen Stationen. Genau, da glaube ich, sind wir stehen geblieben während oder kurz nach deiner Ausbildung in dem Unternehmen. Vielleicht möchtest du da weitermachen.
Genau, ja, da habe ich dann, wie gesagt, Second-Level-Netzwerk und Security. Ich wollte immer weiter in Richtung Security. Das hat mich so angefixt gehabt. Ich wollte da noch stärker raus hinkommen. Und ich hatte intern weniger die Möglichkeiten dazu und habe dann mich zwangsweise dann halt auf dem Markt schlau gemacht oder mich umgeschaut. Bin dann zu einem anderen IT-Systemhaus gegangen und ja, hab dann auch erstmal klassisch Netzwerk gemacht und auch Security mitgemacht, hab ein paar andere Hersteller kennengelernt, nicht mehr nur klassisch Cisco Checkpoint, sondern auch nochmal Fortinet, Sophos. Aber ich hatte halt noch ein bisschen andere Erfahrungen im Bereich, auch gerade im Bereich Monitoring gemacht und das fanden die gerade oder das brauchten sie gerade zu dem Zeitpunkt für ihre Kunden sehr intensiv und dann bin ich halt in dieses Thema reingerutscht. Ich habe aber trotz Hinweis, die Kurve haben wir halt intern einfach nicht mehr gedreht bekommen, sodass ich dann halt einfach gesagt habe, das macht für mich langfristig keinen Sinn. Ich will weiter in Richtung Security und ja, die Option war dann einfach nicht da und dann bin ich halt weitergegangen. Bin dann bei einem anderen Unternehmen gewesen, wo es extrem Security war, aber extrem eingeschränkt. Also es war so ein richtiger Tunnel, weil ich halt wirklich nur und nichts anderes als Firewall und Regeln gemacht habe. Security ist halt mehr als nur eine Firewall und Regeln. Es ist ja noch nicht mal Next-Gen gewesen, wo man halt ein paar zusätzliche Features mit Layer 7 Security und Ähnlichem drin hatte, sondern es war halt wirklich einfach nur Firewall-Packet-Filter. Und das war für mich langfristig einfach, habe ich gesagt, nee, also das passt dann auch einfach nicht. Und dann hatte ich die außergewöhnliche Situation, dass meine alte Position nicht neu besetzt wurde.
Oh, wow. Mhm.
Beziehungsweise immer noch frei gewesen ist. Und inzwischen hat auch der Teamleiter gewechselt, sodass sich halt auch intern so ein bisschen was gedreht hat. Es ist auch die Mutterfirma sitzt in England. Es gab mehr Einfluss von der Mutterfirma als solches. Und sodass die Aufgabe sich auch ein bisschen internationaler gestaltet hat. Man hat auf einmal ein Rechenzentrum gehabt, was über Länder hinweg aufgebaut werden sollte. Und mit der Perspektive habe ich dann auch gesagt, komm, ne, es passt dann wieder. Und dann bin ich da auch wieder 5 Jahre gewesen. Mhm. Auch da dieses Rechenzentrum, was über die Länder hinweg funktionieren sollte oder aufgebaut wurde, auch da in dem Aufbau von dem Rechenzentrum beteiligt zu sein, die Firewalls mit aufzubauen. Das war ein riesen Setup mit ganz vielen auch virtuellen Firewalls. Das war so auch hardware-seitig als auch von der Logik her ein komplett anderes Setup als vorher. Deutlich komplexer das Ganze.
Größer alles, ja. Mhm, ja.
War super spannend, das aufzubauen und mitzugestalten. Und aber auch da, ich habe da irgendwann wieder gemerkt, es zieht mich noch mehr in Richtung Security. Es war zu dem Zeitpunkt auch schon oder noch so, dass man halt auch ganz viel Voice-over-IP gemacht hat, Videokonferenzsysteme. Mhm. Weil da auch der große Hersteller Cisco mit dran stand, war das natürlich, hey, Cisco macht doch Netzwerk. Wenn die jetzt Video und Konferenz haben, gleiches Team, das ist der gleiche Hersteller, das kann das gleiche Team machen. Wir haben uns natürlich alle schwerpunkttechnisch ein bisschen aufgeteilt, aber du hattest immer so ein bisschen Grundanteil für Voice-over-IP und Conferencing und da wollte ich weg von. Das hat mich einfach nicht so interessiert.
Ist nicht so deins.
Es läuft übers Netzwerk, keine Frage. Man muss das Netzwerk dafür konfigurieren. Aber das ist so der einzige Teil in Sachen Netzwerk, der mir wirklich nicht gefällt.
Okay.
Dadurch, dass ich weiter in Richtung Security wollte noch, habe ich dann auch irgendwann entschieden, ich gucke mich nochmal um. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann einfach das auch zufällige Glück einfach. Die Mira war schon bei der NSCon. Dadurch, dass ich auf Suche war und mit Mira auch immer Kontakt gehalten hatte, haben wir einfach gesprochen. Und dieses Gesamtkonzept, also das grundsätzliche Bewerbungsprozedere bei der NSCon war schon, es war ein lockerer Umgang, direktes Du auch mit der Personalerin damals schon.
Auch es war relativ spontan auch das Kennenlernen, oder wie war das nochmal?
Wir hatten 2-3 Mal telefoniert gehabt, relativ locker und relativ unverbindlich. Und dann hatte ich mit der Mira gesprochen, die mir wirklich halt intern direkt aus erster Hand erzählen konnte. Wo ich direkt einen Einblick hatte, war einfach, wie funktioniert die NSCon? Weil ich komme aus einem Unternehmen oder zu dem damaligen Zeitpunkt 15.000 Mitarbeiter weltweit. Und da steht die kleine NSCon mit 25 Mitarbeitern. Ist eine komplett andere Welt. Aber wenn man dann halt erfährt, ja, das ist ein kleines Unternehmen, aber wir sind bei den Großen drin. Mhm. Das heißt, man ist trotzdem bei den großen Unternehmen mit 15.000 oder teilweise mein jetziges Projekt mehrere hunderttausend oder sechsstelliger Mitarbeiterzahl im Unternehmen, dann scheut einen das plötzlich doch nicht mehr so. Und grundsätzlich war es halt so im Bewerbungsprozess, man hat halt immer erstmal mit der Personalerin gesprochen und irgendwann kommt halt dann natürlich auch das Gespräch mit dem Chef. Also bei dem 25-Personen-Unternehmen ist das natürlich nicht so, dass man jetzt 15 Gespräche hat oder so. Ja. Mhm. Aber es war immer so das Bestreben auch, der Chef möchte einen persönlich einmal kennenlernen. Mhm. Was ich auch gut finde, weil man so einen direkten Einblick und ein Gefühl bekommt, wie ist die Kultur innerhalb der NSCon. Und er hat es leider persönlich nicht geschafft, zu dem Zeitpunkt zu einem hinzukommen oder dass man sich halt persönlich getroffen hat. Und hat er halt einfach gesagt, ey komm, lass uns doch einfach Videokonferenz machen und geht halt gerade nicht anders. Aber hast du Bock, das spontan irgendwie morgen, übermorgen zu machen? Und wo ich einfach gedacht habe, ey, das kenne ich nicht. Welches Unternehmen sagt denn jetzt, nö, persönlich geht gerade nicht, ja, dann müssen wir halt 2-3 Wochen verschieben. Nee, er hat gesagt, also es wirkte für mich einfach so, er will das auch. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, hey, die Firma will mich haben.
Ja.
Und ist dann so flexibel und sagt, hey, passt.
Und auch eine Lösung finden für die Situation. Ne? Also ich meine, vor 5 Jahren vielleicht da auch nochmal einzuhaken, war es noch nicht üblich, Interviews mit Team über Teams zu haben. Sondern da war wirklich noch so, man ist persönlich dorthin gefahren, hat sich dann dort vorgestellt und da gab es noch keine Videocalls oder war es noch nicht so verbreitet.
Eben. Genau, also ich habe das auch noch nie irgendwie vorher gehabt, dass man irgendwie sagte, mit Personaler zumindest schon mal per Videocall. war für mich komplett ein Neuland, wo ich einfach gesagt habe, ey, das ist spontan, das ist State of the Art. Das, die Technologie ist ja quasi nichts Neues, aber das hat keiner angewandt. Da war ich einfach insgesamt, auch mit dem Menschlichen, das hat mich so überzeugt gehabt, wo ich gesagt habe, dieses Gesamtpaket, das mit HR funktioniert, mit dem Chef, man ist sich sofort grün, auch so einfach menschlich. Und technologisch ist das also auch, man ist nicht irgendwie noch 10 Jahre weiter hinten, sondern man ist gerade auf dem aktuellen Stand. Hey, super, geil. Und plus die interne Information passt.
Genau,
passt,
ich glaube, das ist halt immer so auch die Frage, dass man kann viel erzählen im Bewerbungsprozess. Ne? Man möchte als Unternehmen oder auf HR-Seite, ich spreche jetzt so ein bisschen von mir, möchte man das Unternehmen auch präsentieren oder sagen, was es so Tolles gibt. Bei manchen Unternehmen ist halt das, was so angepriesen wird mit der Realität, ist dann oft nicht so eins. Ne? Und aber durch Mira hattest du ja dann auch die Möglichkeit, das nochmal doppelt zu checken. So genau, fragen, also ich habe das gehört, ist das wirklich so? Ja.
Genau, ich hatte die Außenpräsentation. Jede Firma verkauft sich natürlich auch und will natürlich bei einem Bewerber gut dastehen. Aber ich hatte halt genauso auch die Reflexion über die Mira, wie es denn wirklich ist. Und es war einfach auch im Gespräch dann mit Sven zusammen, es war einfach authentisch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich besonders gut darstellen will mit Dingen, die eigentlich am Ende gar nicht so sind, sondern es ist für mich genau das gewesen. Es ist real, es ist authentisch gewesen und nichts Gespieltes. Und dieses Gesamtpaket fühle ich auch immer noch. Es ist heute ganz genauso, wir sind authentisch und es wird gelebt oder wir sagen, was wir leben und wir leben es auch tatsächlich. Und das finde ich einfach klasse.
Ja, nee, sehr schön. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du warst ja vorher bei einem Unternehmen tätig mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern. Hattest du da nicht auch ein bisschen Zweifel? Ist das jetzt wirklich der richtige Schritt auch in ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern? Klar, die Projekte sind trotzdem bei großen Unternehmen, aber hattest du da auch so ein bisschen Bammel oder auch wenn das Gesamtpaket stimmt, vielleicht Restzweifel, ob der Weg der richtige oder der Schritt der richtige ist?
Absolut, klar. Also Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern weltweit, da weiß man noch ganz genau, das Ding, das ist finanziell stabil. Ich meine, jetzt hat man auch heute mitbekommen, diverse Insolvenzen, auch große Unternehmen. Da hatte ich auch nie das Gefühl, hey, das bröckelt irgendwie, ne? Aber bei einem Unternehmen mit 25 Mann, da denkt man sich ja schon, ja, okay, das ist heute gut. Wie kann das denn zukünftig sein? Aber tatsächlich habe ich auch bis heute nie Sorgen gehabt oder das Gefühl gehabt, wir könnten wirtschaftlich zum Beispiel schlecht dastehen oder es könnte an irgendwas fehlen oder irgendwas passt einfach nicht. Ich habe bis heute das Gefühl, wenn man Stellschrauben findet, wo man sagt, hey, lass uns da doch mal dran gehen, dann ist es nicht so, hey, wer es findet, darf es behalten, wie es so häufig in der IT ist, sondern es ist halt etwas, hey, cool, gefunden, lass uns dran arbeiten. Ist vielleicht nicht dein Thema, aber wir bleiben dran, wir kümmern uns drum. Und man ist einfach deutlich beweglicher als so ein Riesenunternehmen. Also je größer ein Konzern ist oder ein Unternehmen ist, desto mehr Prozesse hast du, desto mehr Leute hast du, die drauf gucken, die nochmal einen Haken dran setzen müssen. Jo, machen wir so. Wir sind da deutlich flexibler. Und tatsächlich die Zweifel, die ich am Anfang oder die Skepsis, die ich so ein bisschen am Anfang hatte, überhaupt nicht mehr. Also für mich der einzige Punkt, wo ich sage, das tut mir ein bisschen leid, ist, dass ich die NS-Con tatsächlich so spät entdeckt habe.
Okay, das ist aber ein sehr schöner Abschluss. Und du hast schon so ein bisschen gespoilert, was in den letzten 5 Jahren oder was du alles hier bei uns bei NS-Con vorangetrieben hast. Wir wollen das weiterhin gespoilert lassen, weil darüber gibt es eine eigene Folge mit Martin, der so ein bisschen erzählt, was er in den letzten 5 Jahren bei NS-Con alles gemacht hat. Schaut rein. Lasst, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und dann freuen wir uns, bald wiederzusehen. Danke, Martin.
Vielen Dank.